Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist Marc Hamacher und mit dieser Folge starten wir nun voll und ganz in den Kommunalwahlkampf in Solingen. Es gibt viel zu tun, viele Fragen, die es zu klären und Entscheidungen, die es zu treffen gilt. Wie auch der Rest von NRW stellen sich die Menschen in Solingen die Frage, wie die Politik in den nächsten 5 Jahren aussehen und wer im Rathaus sitzen wird. Der amtierende Oberbürgermeister Tim Kurzbach von der SPD tritt bei dieser Wahl nicht wieder an. Stattdessen schickt die SPD unseren heutigen Gast ins Rennen, Josef Neumann. Er ist seit 2010 für Solingen und Wuppertal Landtagsabgeordneter in NRW und auch hier im Podcast kein Unbekannter. In der Episode vom 21.05. habe ich bereits mit Josef Neumann über seine Arbeit als Landtagsabgeordneter gesprochen. Wer also wissen möchte, was Herr Neumann in den letzten 15 Jahren politisch geleistet hat, der kann sich diese Folge gerne noch einmal anhören. Den Link hierzu findet ihr in den Shownotes. Herr Neumann ist 64 Jahre alt, er ist gelernter Handwerker und Heilerziehungspfleger, hat beim Deutschen Gewerkschaftsbund gearbeitet und dann von 2001 bis 2010 die Lebenshilfe hier in Solingen geleitet. Natürlich können wir nicht alle Themen in dieser Folge abdecken. Wer also mehr wissen möchte, kann sich zum Beispiel das Wahlprogramm der SPD Solingen anschauen oder auch bei Instagram beim Herrn Neumann vorbeischauen. Für die Inhalte habe ich mich auch auf die Ergebnisse der Umfrage gestützt, die ich hier durchgeführt habe. Hier nochmal vielen Dank für die zahlreichen Beiträge und Kommentare. Ihr könnt über dieses Formular oder auch an anderer Stelle gerne weiterhin Fragen stellen. An dieser Stelle noch ein paar grundlegende Informationen zur Kommunalwahl in Solingen. Sie findet am 14. September statt. Neben dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin wird auch der Stadtrat sowie die 5 Solinger Bezirksvertretungen gewählt. Sollte bei der OB-Wahl im ersten Wahlgang keiner der Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, kommt es 14 Tage später zu einer Stichwahl zwischen den beiden erfolgreichsten Bewerbern. Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten neben Josef Neumann sind Daniel Flemm von der CDU, Jan Höttges von der SG Zukunft, Martin Bender von der BFS, Büşra Nurcetin von der ABI und Felicia Angelini von der Linkspartei. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Los geht's! Herr Neumann, seit 2010 sind Sie NRW-Landtagsabgeordneter für Solingen und Wuppertal. Sie sind jetzt nicht der einzige Landtagsabgeordnete, der dann stattdessen als Oberbürgermeister arbeiten möchte. Aber es ist ja schon irgendwie eine interessante Frage. Ne? Warum möchte man statt Landtagsabgeordneter jetzt Oberbürgermeister sein? Ist das der bessere Beruf?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe meine Tätigkeit als Landtagsabgeordneter übe ich sehr gerne aus. Ich bin 4-mal angetreten, ich bin 4-mal direkt gewählt worden. Ich glaube, dass ich im Landtag durchaus über alle Fraktionsgrenzen hinweg eine Anerkennung auch genieße, auch in der Fachkompetenz. Nein, die Entscheidung zu kandidieren hat natürlich was mit Solingen selbst zu tun. Ich wohne in dieser Stadt seit 36 Jahren. Ich habe in dieser Stadt in den letzten Jahrzehnten sehr viel machen dürfen. Auch beruflich. Ich war hier Gewerkschaftssekretär und Geschäftsführer früher bei der ÖTV, dem Vorläufer von Verdi. Ich war mehr als ein Jahrzehnt Geschäftsführer bei der Lebenshilfe. Ich habe die Arbeitnehmer vertreten im Aufsichtsrat der Stadtwerke. Ich war lange Jahre Aufsichtsratsmitglied im Stormbauverein. Also ich habe viele Jahre und Jahrzehnte in dieser Stadt mich eingebracht, mich engagiert. Und es waren ja die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und auch Wuppertales, die mich in den Landtag gewählt haben. Und ich gebe gerne meine Erfahrung, meine Kompetenz und all das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, auch gerne zurück. Und der Grund ist natürlich, ich erlebe seit längerer Zeit eine Stadt, in der die politische Auseinandersetzung nicht so ist, wie ich sie mir vorstelle. Ich erlebe eine politische Auseinandersetzung, wo man den amtierenden Oberbürgermeister in einer Art und Weise angreift, die ich als nicht ordnungsgemäß ansehe.
Also Sie machen sich quasi Sorgen um die politische Kultur, das Miteinander der Parteien und quasi in Zukunft, dass jemand in Solingen das Sagen hat, mit dessen Meinung und Ideen Sie quasi nicht übereinstimmen.
Meinung und Ideen stören mich gar nicht. Aha. Es ist nur die Frage, wie man das macht.
Okay, also es geht mir um die Sprache, den Umgang.
Ja, und ich finde, das Wichtigste in der Kommunalpolitik und auch in der Politik allgemein ist die Frage des Miteinanders. Und wie setzt man Ziele gemeinsam um, indem man Menschen mitnimmt, indem man Mehrheiten organisiert, indem man lösungsorientiert ist, ja, indem man Ermöglichung schafft und nicht spaltet. Und ich erlebe seit Monaten eine massive Spaltung in dieser Stadt.
Und also der Vorwurf geht ja, denke ich mal, an die Union und auch eben an den OB-Kandidaten Daniel Flemm. Was würden Sie ihm denn da vorwerfen konkret?
Naja, die Art und Weise, wie man Anzeigen erstattet gegen amtierende Amtsträger, gegen Beschäftigte in der Stadtverwaltung, ja, das ist ein Stil, den ich bis jetzt nicht kannte und ich im Lande auch nirgendwo sehe, dass es so einen Stil gibt. Und wir leben in einem Rechtsstaat. In einem Rechtsstaat ist es wichtig, dass die Behörden, die dafür zuständig sind, ermitteln, ihre Arbeit machen, Ergebnisse vorlegen. Da muss ich als Fraktion in einem Stadtrat nicht zusätzlich noch nachlegen mit eigenen Gutachten und mit eigenen Anzeigen, um mich da als der bessere Ermittler darzustellen.
Alles klar, da würde ich dann auch Herrn Flemm auch mal darauf ansprechen, genau auf das Wie, was Sie jetzt genannt haben. Ich würde mich jetzt inhaltlich darauf konzentrieren, erstmal mit dem großen Thema Wirtschaft zu beginnen. Zu Beginn würde ich dazu gerne einmal ein paar Zahlen nochmal nennen. Die Arbeitslosenquote in Solingen beträgt aktuell 8,4%. Vor einem Jahr waren das noch 8,0%. Sind aktuell 7.407 Menschen, die als arbeitslos gemeldet sind. NRW-Durchschnitt, so zum Vergleich, sind hier 7,8%. Damit ist die Arbeitslosenzahl etwa 4,3% höher jetzt im Mai 25 als noch im Mai 24. In NRW ist es im Durchschnitt allerdings noch ein bisschen mehr. Also der Anstieg war in NRW im Durchschnitt größer als jetzt hier in Solingen. Wo es nicht so gut läuft, ist auch in dem Industrieumsatz, der ist im Vergleich zum Januar bis April des Vorjahres um 2,4% zurückgegangen. NRW-Durchschnitt sind auch hier minus 3,1%. Also grundsätzlich lässt sich sagen, Solingen ist schlechter beim Industrieumsatz. Was Arbeitslosigkeit anbelangt, ist es wie im deutschlandweiten Trend auch, dass es eine höhere Arbeitslosigkeit gibt. Aber jetzt, wenn man Remscheid, Wuppertal noch vergleicht, dann haben die noch deutlich höhere Zahlen in diesem Bereich. Also insgesamt ist die wirtschaftliche Lage in Solingen nicht gut, so wie eben auch deutschlandweit. Viele stellen sich die Frage, wie kann Solingen langfristig wirtschaftlich erfolgreich bleiben? Welches Konzept haben Sie und die SPD hier?
Also zuerst mal muss man sagen, dass die wirtschaftliche Lage, die wir aktuell nicht nur in Solingen und in Nordrhein-Westfalen, sondern in Deutschland und weltweit haben, ja viele Gründe hat. Und die Gründe sind sicherlich darin begründet, dass wir aktuell uns an vielen Stellen in einer kriegerischen Situation befinden, spätestens seit dem Ukraine-Krieg in Europa. Aber, und das muss man zur Kenntnis nehmen, wir einen amerikanischen Präsidenten machen, der keine offene Weltwirtschaft gibt, ja, der Restriktionen mit seinen Zöllen auf den Weg bringt und die Geschichte First USA einfach dafür sorgt, dass das Wirtschaftsklima allgemein sich in dieser Welt abkühlt. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Auseinandersetzung insbesondere zwischen den USA und China im Grunde genommen ein Teil eines Wirtschaftskrieges ist. Ja. Das heißt, die Auswirkungen, die wir vor Ort dann darauf haben, auf die Industrieunternehmen und viele andere, ja, sind hier vor Ort in dieser Frage relativ wenig beeinflussbar. Weil die Frage von Weltpolitik, insbesondere von Weltwirtschaftspolitik, werden wir vor Ort natürlich nicht beeinflussen können.
Ja, die außenpolitische Situation, die ist ja auch in aller Munde, ist ja auch viel diskutiert. Wenn man jetzt beispielsweise mal die Bergische Industrie- und Handelskammer fragt, auch nach quasi ja, innenpolitischen Sachen oder Sachen, die man auch kommunal vielleicht ändern könnte, sprechen die hier von Problemen wie hohen Steuern, einer schlechter Infrastruktur, zu viel Bürokratie in der Verwaltung, zu wenig Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in den Innenstädten. Was sind denn jetzt so Maßnahmen, abhängig von den großen Sachen, die natürlich in Berlin und in Düsseldorf und
Brüssel,
in Europa gemacht werden können? Was kann denn hier in Solingen gemacht werden?
Naja, beim Thema Sicherheit fange ich mal an.
Ich würde jetzt gar nicht so sehr über okay. Sicherheit würde ich gleich noch ein bisschen näher eingehen. Ich würde jetzt wirklich erstmal quasi über die wirtschaftspolitischen Maßnahmen sprechen.
Naja, also ich finde, dass der Wirtschaftsstandort Bergisch Land zuerst mal ein großartiger Wirtschaftsstandort ist. Mit einer uralten Tradition, in vielen Bereichen mit einer starken mittelständischen Familienunternehmer geprägten Industrie, die eigentlich die Stärke dieses Bergischen Landes und auch Solingens ausmacht. Einen Rückzug der industriellen Produktion, des industriellen Sektors haben wir in Deutschland überall. Das ist nicht nur bei uns so. Und wir sind natürlich aktuell vor allem davon betroffen, dass wir hier auch eine starke Automobilzuliefererindustrie haben, die von der Krise der Automobilwirtschaft ja massiv betroffen ist. So. Zusätzlich muss man natürlich anerkennen, dass es Probleme gibt, die wir sehen müssen, die unterschiedliche Art haben. Ja? Also die Frage, dass Solingen beispielsweise eine verschuldete Stadt ist, wie die anderen Städte im Bergischen Land auch sind, das ist so, das ist anders als vielleicht in Langenfeld oder in Düsseldorf. In dem Musterbeispiel, was früher immer gesagt wurde, Monheim, ist es ja zwischenzeitlich auch vorbei mit den Geysiren. Das heißt, das ist jetzt nichts typisch Solingerisches, sondern wir haben diesen industriellen Wandel, den wir seit Jahrzehnten in dieser Stadt vollziehen. Dieser industrielle Wandel ist nicht hier so sichtbar geworden wie im Ruhrgebiet, auch nicht bei den Arbeitslosenzahlen so sichtbar geworden wie im Ruhrgebiet, weil die Menschen aus Solingen beispielsweise nach Leverkusen, nach Köln oder Düsseldorf zur Arbeit fahren. Wenn man sich aber die Arbeitsplatzverluste der letzten Jahrzehnte anschaut, und ich spreche von Jahrzehnten, dann ist es natürlich so, dass wir enorm viele Arbeitsplätze verloren haben, die sich aber nie in der Arbeitslosigkeit gespiegelt haben. Und insofern haben wir natürlich das große Glück, was Arbeitslosenzahlen anbetrifft, dass wir sozusagen zur Rheinschiene dazugehören und Menschen dort arbeiten gehen. Und wir haben auf der anderen Seite halt das Pech, dass insbesondere in dem Bereich der Automobilindustrie wir nicht vorwärts kommen und eher im Gegenteil, wir Arbeitsplatzabbau erleben. Wir haben die Situation, dass wir auf der anderen Seite bei einem Automobilzulieferer wie zum Beispiel Accurite hier in Solingen eine Insolvenz haben, die nicht so sehr damit zu tun hat, dass das Unternehmen schlecht gewirtschaftet hat, sondern dass es einem amerikanischen, Investor-Konsortium gehört und da man sagt, Amerika first. Und plötzlich Kapital, das dieses Unternehmen hatte, nicht mehr da ist. Also es gibt nicht ein Problem, es gibt sehr viele unterschiedliche. In Solingen ist es so, nach wie vor sind 24% der Menschen im Industriesektor beschäftigt, darunter auch nach wie vor, Gott sei Dank, sehr viele in der Schneidwarenindustrie. Der zweitwichtigste Wirtschaftszweig, der jetzt auch ständig wächst, ist der Bereich alles um das Thema Gesundheitswirtschaft. Dieser Bereich betrifft in Solingen aktuell fast 18%, ständig wachsend. Nebenbei gesagt, in Wuppertal ist der Industriesektor wesentlich geringer als in Solingen. Der liegt da bei fast 12-13%, also nochmal wesentlich tiefer. Das heißt, wir haben eine eingehende Strukturveränderung. Und diese Strukturveränderung führt natürlich auch dazu, dass Unternehmen, die im Markt agieren müssen, auf jede Kostensituation schauen. Und natürlich ist die Frage von Gewerbesteuer ein zentrales Thema. Wichtig für die Unternehmen aktuell die Frage der Energiekosten, die wir vor Ort nicht beeinflussen können.
Aber die Gewerbesteuer ja zum Beispiel.
Aber die Gewerbesteuer ist halt eine der wenigen Steuern, die die Kommune hat. Ja. Und die Kommune muss sich, wenn sie einen ausgeglichenen Haushalt haben will, entscheiden, an welcher Stellschraube sie das macht. Und leider ist es immer so, dass die Gewerbesteuer immer dann eine der Punkte ist, die dann erhöht werden. Ja? Das belastet die Unternehmen. Solange es keine Entlastung der Kommunen gibt bei ihren Leistungen, die sie für die Bürgerinnen und Bürger erbringen, durch den Gesetzgeber auf Landes- und Bundesebene, wird die Kommune wenig Chancen haben, aus dieser Spirale rauszukommen.
Ja, die Thema Gewerbesteuer, man kann da ja den Hebesatz beeinflussen, der liegt in Solingen aktuell bei 475%. Klingt erstmal sehr viel. NRW-Durchschnitt sind 450%. Köln hat beispielsweise auch 475%. Monheim, wie Sie eben angesprochen haben, hat mit quasi niedrigen Gewerbesteuer versucht, Unternehmen anzuziehen. Die haben 250% Hebesatz. Was wollen Sie denn jetzt machen, wenn Sie Oberbürgermeister sind? Wollen Sie die Gewerbesteuer senken, erhöhen, so lassen, wie sie ist?
Niemand kann einfach für sich sagen, er senkt die Gewerbesteuer. Wer das sagt, spielt dem Friedrich Merz, der vor der Wahl gesagt hat, ich mache keine Schulden. Also da bin ich ein praktisch veranlagter Mensch und sehe die Realität. Also wer verspricht, die Gewerbesteuer zu senken, der glaubt an Wunder. Und an die glaube ich nur in der katholischen Kirche. Von daher muss man realistisch sein. Entscheidend ist, wie wir die Rahmenbedingungen für die Unternehmen, die vor Ort sind, so verbessern, dass sie weiterhin an diesem Standort leben und arbeiten können.
Wie machen wir das?
Da gibt es viele Faktoren, je nach Unternehmen. Aktuell ist die Situation so, dass viele Unternehmen Stellen abbauen. Viele Unternehmen stehen vor der Problematik, dass sie Immobilien haben in einer Größenordnung, die sie aktuell nicht mehr gebrauchen können. Das heißt, es gibt sehr hohe Kosten, im Grunde genommen für einen Produktionsstandort, der aber nicht mehr die Größe gebraucht. Das ist der Grund, warum viele Unternehmen jetzt auch versuchen, einen Teil der eigenen Flächen anders zu vermarkten oder zu vermieten an ganz vielen Stellen. Dazu gehört die Debatte Fachkräfteregelung.
Sicherlich.
Wir haben, der Fachkräftebedarf ist nach wie vor hoch, auch wenn die Arbeitslosigkeit ja seit letztem Jahr leicht gestiegen ist. Das heißt, die Frage von beruflicher Bildung, die Stärkung der dualen Ausbildung. Und da muss man sagen, ist in Solingen in den letzten Jahren einiges passiert. Mit dem Ausbau des Technischen Berufskollegs beispielsweise, mit dem Neubau an der Mittel-Schel-Schule beispielsweise. Also es ist einiges in der Stadt passiert. Wir haben nur das Problem, dass wir den Nachwuchs nicht mehr haben. Wir haben nicht mehr die Azubis, die Zahl der Azubis sinkt. Und die Frage wird sein, wie kann man als Stadt diesen Prozess irgendwie begleiten? Dann gehört dazu diese ganze Frage des demografischen Wandels, der natürlich jeden Betrieb trifft und vielleicht den Handwerksbetrieb oder den Dienstleistungsbetrieb viel mehr als den Industriebetrieb. Ja.
Sie haben eben richtig angeführt, das wollte ich nochmal eben erwähnen. Solingen soll nicht nur eine Stadt sein, wo man wohnt und dann in Düsseldorf und ähnlichem, in Leverkusen beispielsweise arbeitet, sondern wir wollen ja auch hier Wirtschaft erhalten, Arbeitsplätze erhalten. Jetzt gab es ganz viel Analyse, auch alles valide Punkte, warum das so ist. Bevor ich jetzt zum nächsten Thema übergehen würde, würde ich ganz gerne noch so ein paar konkrete Maßnahmen haben, die man wirklich beschließen könnte oder die SPD beschließen wollen würde.
Für mich wäre ein wichtiges Thema, jedes Unternehmen, das in Solingen investieren will, muss auch die Chance bekommen, in Solingen zu investieren. Dies gilt auch für die Frage Gewerbeflächenregelung. Mhm. Wir müssen jedem Unternehmen, die das wollen, diese Chance auch geben. Und dabei ist es darauf zu achten, dass die Investitionen auch berücksichtigen, dass es Arbeitsplätze gibt und eine Wertschöpfung dafür gibt. Zweiter Punkt, der mir am Herzen in diesem Zusammenhang liegt, für mich ist wichtig, dass wir das Thema eines Hochschulstandortes Solingen, also mehr Universitäten nach Solingen holen, über das, was wir schon erfolgreich in Ohligs haben, ja, mit den Privatangeboten und jetzt auch an der Prinzenstraße. Das heißt, ich glaube, mit Innovation, Forschung, das Thema Universitätsstandort, das ist etwas, was man langfristig anlegen muss, aber jetzt dafür den Grundstein legen muss. Und wir haben ja gesehen, dass das erfolgreich ist in Nordrhein-Westfalen an vielen Standorten, die in den 70er und 80er Jahren geschaffen wurden. Und ich glaube, es wäre gut, wenn es uns gemeinsam gelänge, diesen Standort Solingen zu einem guten Bildungs- und auch einem guten Hochschulstandort zu machen. Das hat mit Forschung was zu tun, mit Nachwuchs, mit Patenten, mit Entwicklung und so weiter.
Sie waren ja bereits zu Gast im Podcast des Jungen Stadtrats, den ich an der Stelle auch mal empfehlen würde, ist auch in den Shownotes verlinkt. Da haben Sie gesprochen über eben die Arbeit des Jungen Stadtrats, über Freizeitmöglichkeiten in Solingen, sowie über auch ehrenamtliche Arbeit und wie man das Ehrenamt wertschätzen kann. Deswegen würde ich auf die Themen jetzt nicht mehr näher eingehen, da gerne mal den Podcast hören. Aber Sie haben dort auch über das Thema Sicherheit eben gesprochen, was wir eben schon erwähnt haben. Und da wollte ich nochmal näher darauf eingehen, welche Maßnahmen Sie sich denn hier vorstellen können im Thema Sicherheitspolitik in Solingen.
Also zuerst mal muss man sagen, zwischen der Frage Sicherheitsgefühl, das Sicherheitsempfinden und der Frage, wie sieht sozusagen die Sicherheitsstatistik aus?
Also objektiv versus
subjektiv. Objektiv und subjektiv, da gibt es ja durchaus sehr unterschiedliche Ergebnisse. Mhm. Also wenn ich mir die Statistik der Polizei anschaue, dann ist sie oft anders als das, was wir vielleicht empfinden. Nichtsdestotrotz muss man einfach feststellen, dass wir Sicherheit, das, was Menschen erleben, fängt an unterschiedlichen Stellen an und die besteht aus meiner Sicht aus zwei Aspekten. Das ist die Sicherheit, dass ich mich wohlfühle, wenn ich durch die Stadt gehe. Das ist die Sicherheit, wenn ich mit dem Bus fahre. Das ist die Sicherheit, dass ich nicht angepöbelt werde, dass es keinen Dreck gibt. Das ist die Sicherheit, dass abends auch Frauen und junge Mädchen und nicht nur die durch unsere Innenstadt laufen können, ohne dass ihnen etwas passiert. So, und das ist aus meiner Sicht erforderlich, sichtbar auch zu zeigen, dass die Stadt aktiv da etwas tut. Und da sage ich so, bin ich sehr offen für viele Maßnahmen. Ein wichtiges Thema ist die Frage von Leuchten. Leuchten im Sinne von Licht schaffen, ja, Beleuchtung schaffen, damit wir keine Plätze haben, die nur in der Dunkelheit da stehen. Dazu gehört aber auch für mich diese Debatte, wie machen wir es sichtbar, dass Ordnungskräfte und Polizeikräfte auch in der Nacht sichtbarer sein können. Als Anlaufstelle zum Beispiel an der Bushaltestelle am Alten Markt, am zentralen Busbahnhof in der Innenstadt. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man eine zusätzliche Anlaufstelle, die zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens sichtbar da ist, auch mit Menschen schafft, die als Ansprechpersonen auch fungieren. Ja? Dazu gehört aber auch, dass wir sicherstellen, dass Menschen sich an Spielregeln halten.
Ja.
Spielregeln halten heißt, wer dagegen verstößt, muss auch merken, dass die Stadt das ahndet. Wir hatten ja die Debatte um die Frage Engelsberger Hof zum Beispiel. Ja?
Genau, mit den Grillplätzen.
Mit den Grillplätzen, die man ja jetzt auch untersagt hat aufgrund der Brandgefahr, die wir jetzt aktuell
im Sommer haben. Die Frage, ob das dann auch durchgesetzt wird.
Genau, das ist der zentrale Punkt. Spielregeln sind dafür da, die durchgesetzt werden. Und ich bin jemand, der sagt, Spielregeln muss man durchsetzen, weil diese Sicherheitsempfinden sonst nicht funktioniert. Und das Zweite zur Sicherheit gehört, all das, was das andere Lebensumfeld ist, das ist die soziale Sicherheit, die soziale Teilhabe, dass Menschen das Gefühl haben, in dieser Stadt gibt es Angebote, die für mich gut sind, die für mich etwas Gutes darlegen. Ja? Also nämlich das Thema Jugendliche. Jugendliche fahren heute, wenn sie nachts oder abends in einen Club wollen, nach Düsseldorf, Leverkusen, Köln oder Wuppertal. Ich finde, wir sollten überlegen, wie wir Jugendlichen die Möglichkeit schaffen, vor Ort vielleicht in einen Club zu gehen. Ja. Ja? Also Sicherheit hat viele Facetten. Und mir ist es sehr wichtig, auch als jemand, der sich seit Jahrzehnten um eine ganz besondere Gruppe von Menschen kümmert, nämlich Menschen mit Behinderung. Sicherheit muss alle Menschen berücksichtigen. Und wir müssen das Sicherheitsempfinden ernst nehmen. Dieses zu ignorieren und zu sagen, die Statistik sagt aber das nicht aus, wird uns nicht helfen.
Ja, man kommt nicht aus, quasi damit objektiv Politik zu machen, sondern man muss natürlich auch die Menschen mitnehmen und auch eben reale Ängste akzeptieren und danach handeln. Sie haben jetzt quasi angesprochen, man könnte mehr Personalpräsenz quasi zeigen, sei es jetzt durch die Polizei, durchs Ordnungsamt, durch den kommunalen Ordnungsdienst. Das kostet natürlich aber auch was, mehr Präsenz zu zeigen. Die finanzielle Situation ist ja, wie gesagt, schwierig. Aber das wäre was, was für Sie quasi eine Priorität wäre?
Also sicher, ohne Sicherheit gibt es keine Entwicklung. Also wenn wir von einer lebenswerten Stadt sprechen, gehört die Sicherheit dazu. Und dann müssen wir auch bereit sein, und das fängt ja bei der Beleuchtung an. Wenn ich bessere Beleuchtung mache, muss ich wissen, auch die kostet Geld.
Natürlich.
Das hat ja nicht nur was mit Personal zu tun. Wenn ich mehr Sauberkeit haben will, muss ich wissen, auch das kostet Geld. Und wenn wir als Stadtgesellschaft sagen, wir wollen diese Sicherheitsempfinden, was die Menschen haben, ernst nehmen, dann müssen wir auch bereit sein, natürlich dafür Kosten auszugeben. Ansonsten ist das eine unehrliche Debatte.
Ja. Wie sieht es mit dem Thema Videoüberwachung aus?
Videoüberwachung, also ich bin grundsätzlich nicht dagegen, weil jeder von uns durch seine Social-Media-Teilnahme jeden Tag so viele Sachen von sich preisgibt. Da zählt nicht für mich das Argument, wenn man Videoüberwachung macht, verstößt man gegen den Datenschutz. Man muss, es gibt ja Städte, die das machen. Ich sehe zum Beispiel hier die Stadt Hamm, vergleichbar in der Größe mit Solingen. Ist es so, dass dort etwa um 25% die Zahlen gesunken sind, Kriminalitätszahlen. Man darf da nur nicht naiv sein und zu glauben, durch Videoüberwachung verschwindet das. Sondern es verlagert sich dann öfters auch in Nebenstraßen oder die Bereiche, die halt nicht überprüft werden. Ja? Und von daher ist das eine Debatte, die man sehr genau schauen muss, an welcher Stelle macht man das oder macht man das nicht, weil es auch um die Nutzenfrage geht. Aber grundsätzlich schließe ich so etwas nicht aus.
Okay. Ein weiteres Thema, was aktuell ja kontrovers diskutiert wird, ist das Theater- und Konzerthaus. Ist ja aktuell so, dass das Foyer nur eingeschränkt nutzbar ist, weil es eben Probleme mit dem Brandschutz gibt. Grundsätzlich soll ab 2026 eine Sanierung beginnen, die dann etwa 30 Millionen Euro kosten könnte, und zwar nur eben für Sicherheit und Brandschutz. Die CDU und eben auch Daniel Flemm schlagen jetzt unter anderem vor, das Theater abzureißen und an der Stelle eine Feuerwache zu bauen, weil Feuerwachen sowieso gebaut werden müssen und das quasi so besser wäre, als jetzt noch sehr, sehr viel Geld in diesem Theater verschwinden zu lassen, ohne dass da hinterher wirklich was bei rauskommt. Auch die FDP hat einen ähnlichen Vorschlag. Sollten wir denn jetzt das Theater abreißen, Herr Neumann?
Ich bin grundsätzlich dagegen, Gebäude abzureißen, nur weil man investieren muss. Gebäude sind für eine Stadt Identifikationspunkte. Und dieses Stadttheater ist seit Jahrzehnten für viele Menschen. Aber es geht ja um mehr. Was findet in so einem Stadt- und Konzerthaus letztendlich statt? Wer es abreißt und es neu bauen will, muss sagen, was er zukünftig nicht mehr in einem Stadt- und Konzerthaus machen will. Weil ein Neubau, in Lübeck wird gerade so ein Gebäude gebaut, liegt man aktuell bei 200 Millionen.
Gut, wir wissen jetzt nicht, was die quasi Pläne sind, aber sicherlich würde ein Neubau natürlich auch sehr viel Geld kosten.
Also sozusagen, wir reißen ab und dann ist es günstiger. Ich möchte, dass es in dieser Stadt weiterhin Theater gibt, dass es Kultur gibt, dass es Tanz gibt und dass das auf Flächen stattfindet. Ja? Und dafür muss die Ertüchtigung nicht nur brandschutzmäßig erfolgen, sondern auch technisch erfolgen in diesem Theater. Und wenn wir das abreißen und stattdessen so eine Art Kulturbürgerhaus haben, wo einiges von dem, was wir heute machen, nicht mehr stattfinden kann, dann sollten wir auch den Anspruch aufgeben, dass wir eine Großstadt sind, die Kultur für ihre Bürgerinnen und Bürger anbieten will.
Was ich mich frage und was sich auch viele gefragt haben, wie kommt denn diese riesige Summe von 30 Millionen Euro da zustande? Also klingt jetzt erstmal überdimensioniert.
Naja, erstens ist es so, dass in dieses Gebäude viele Jahre ja nicht investiert wurde. Wie in viele andere kommunale Gebäude auch nicht. Infrastruktur, nicht nur in Solingen, in ganz Deutschland wurde ja in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt. Das Zweite ist, jeder, der ein Gebäude hat als Privatperson, weiß, wie hoch heute Kosten sind. Und wir diskutieren hier über ein Theater, was Tausende von Quadratmetern hat, wo, wenn viele Menschen bei Veranstaltungen da sind, die Sicherheit sehr hoch ist. Und das sage ich als jemand, der mal eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung geleitet hat. Ich weiß, dass Sicherheit im Bereich von Brandschutz sehr, sehr viel Geld kostet. Und das wird aber an jeder anderen Stelle auch kosten, weil ich ja immer nach dem neuesten Standard das anwenden muss. Und insofern muss man eins aus dieser Debatte jetzt lernen. Zukünftig gilt es, die eigene städtische Infrastruktur nicht zu vernachlässigen, weil dann vermeide ich auch Kosten, die ich heute habe.
Ja. Und wie will man eben das machen? Also die Investition in Infrastruktur kostet eben alles viel Geld. Grundsätzlich alles, was man machen möchte, kostet Geld. Also es ist quasi immer das große Problemfeld. Wie wollen Sie denn das machen? Gleichzeitig quasi die ganzen Maßnahmen, die Sie durchsetzen wollen und auch eben viel in Infrastruktur investieren mit der gleichzeitig sehr angespannten Haushaltslage.
Naja, wir zeigen ja gerade in Solingen, und das muss man als Beispiel sagen, dass es ja im Bildungsbereich ja funktioniert. Wir haben, es wird aktuell die Schwertstraße saniert, ja. Wir haben den Neubau Mittel-Schule gemacht in Solingen. Wir haben das Technische Berufskolleg umgebaut. Das ist keine Initiative von 2 Jahren. Hier gilt es, eine nachhaltige Strategie zu machen für ein paar Jahrzehnte. Aber die muss erstmal gelegt werden und es muss der Wille da sein, dieses dann auch umzusetzen. Infrastruktur, Einsparungen, die man im Haushalt der letzten Jahrzehnte vorgenommen hat, kosten jetzt wesentlich viel mehr. Und diesen Fehler darf man deshalb nicht machen. Und das bedeutet dann auch Prioritätensetzung. Da muss man sich entscheiden, wo macht man das. Und städtisches Klinikum wird mit einem Neubau für das neue Bettenhaus 150, 160 Millionen investieren. Davon sehr vieles mit Landesunterstützung. Das heißt, wir werden auch hier sehen müssen, wie wir für bestimmte Bereiche, für bestimmte Angebote auch zusätzliche Mittel übers Land, über Bund, über EU nach Solingen holen, um diese Umsetzbarkeit mittelfristig und langfristig sicherstellen zu können.
Und den hohen Schuldenstand der Stadt, wollen Sie da quasi drauf warten, bis eine Altschuldenlösung vom Land präsentiert wird? Oder wie soll man damit umgehen?
Die Stadt selber wird die Altschulden nicht lösen können. Das ist, wer das glaubt, der glaubt an Märchen. Ja? Die Lösung der Schulden der Kommunen in Nordrhein-Westfalen, das hat ja nicht nur was mit Solingen zu tun, muss gelingen in Zusammenarbeit mit dem Bund, mit dem Land. Es gibt ja aktuell schon die ersten Ansätze seitens des Landes und des Bundes, das zu tun. Und wir müssen politischen Druck machen, damit es tatsächlich zu einer echten Altschuldenlösung kommt. Wir werden als Solingen oder als Kommunen nicht in der Lage sein, diese Altschulden selber irgendwie zu beseitigen.
Mhm. Ein weiteres Thema, was ich gerne eingehen würde, ist die Umgestaltung des Fronhofs. Ist auch ein Thema, was in der Umfrage, die ich gemacht hatte, häufiger vorkam. Die Umgestaltung des Fronhofs ist ja Teil des Konzepts City 2030, das halt eine modernere Innenstadt schaffen soll. Aktueller Stand ist, dass damit so vielleicht im Jahr 2026 zu rechnen ist, aber weil es eben viel Diskussionen gibt und noch keine klare Entscheidung, ist noch so ein bisschen unklar, was daraus wird. Grundsätzlich ist es so, dass die Umgestaltung 2,4 Millionen Euro kosten soll. Davon werden etwa 2 Millionen aus Zuschüssen bezahlt, etwa 400.000 aus dem Haushalt. Und viele Leute sind von der Idee nicht überzeugt, ne? Finden den Fronhof gar nicht so übel an sich, fragen sich, ob man das Geld nicht irgendwie sinnvoller verwenden könnte. Die Einzelhändler vor Ort fürchten eben Bauarbeiten und Ähnliches. Wie wollen Sie hier vorgehen?
Naja, zuerst mal ist das, glaube ich, jetzt eine Entscheidung, die jetzt fällt. Und ich glaube nicht erst nach der Kommunalwahl, weil jetzt die Entscheidungen dazu laufen und da gibt es Planungen. Mir ist es sehr wichtig, dass dies in einem Miteinander verläuft und die Interessenslagen unterschiedlich berücksichtigt werden. Und aktuell ist mein Eindruck, dass dies auch passiert. Dass also die Akteure, die wir in der Stadtmitte haben,
ja, die Mitteschmiede zum Beispiel,
mit der Mitteschmiede auf der einen Seite, Bezirksvertretung auf der anderen Seite, Stadtverwaltung auf der anderen Seite, dass man miteinander im Gespräch ist, um auch Lösungen zu finden. Das finde ich einen guten Weg. Und jetzt, wissen Sie, in Solingen erlebe ich Folgendes. Alle sagen, es muss sich was ändern. Wenn sich etwas ändert, sagen alle, nee, das haben wir so aber nicht gemeint.
Und das ist, glaube ich, nicht nur ein Solinger Problem.
Ja, ich warne nur vor diesen Debatten, weil ich erinnere an die damalige Diskussion, als es darum ging, die alte Treppe vor dem Stadttheater, die alte Treppe, die es da gibt, ja, wieder zu reaktivieren, um sozusagen das in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Und damals ging es um 38.000 Euro. Da gab es sofort eine Bürgerinitiative mit einem riesen öffentlichen Rummel, wo man es verhindert hat, dass es diese Entwicklung gibt. Ne? Also man neigt hier zu sagen, ja, wir wollen die Innenstadt verändern, wir wollen alles verändern, aber bitte nicht so, bitte anders und dann ganz anders. Und ich bin sehr, sehr dafür, dass man das in einem Konsens macht, unter Berücksichtigung dessen, dass die Innenstadt tatsächlich belebt werden muss. Und es gibt da Aspekte am Fronhof, da habe ich mich auch gefragt, warum mussten da große Grasinseln oder sowas entstehen? Weil es ist ein toller Ort in der Innenstadt, an dem ich sehr gerne bin. Ich habe ja 50 Meter davon entfernt mein Büro und bin dort fast jeden Tag. Und von daher hoffe ich, dass die Akteure, die da jetzt gemeinsam irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden, auch eine finden werden, weil das würde ein wichtiger Schritt für die Innenstadt sein.
Mhm. Sie haben es jetzt schon mehrmals angesprochen, Sie waren ja mal Geschäftsführer der Lebenshilfe hier in Solingen und setzen sich ja auch im Landtag viel für das Thema Inklusion und Teilhabe ein. Welche Schwerpunkte wollen Sie denn hier als Oberbürgermeister setzen?
Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass das Thema Teilhabe für alle Menschen, das gilt ja nicht nur für behinderte Menschen, das muss ein Grundsatz der kommunalpolitischen Ebene sein. Dass alle in der Stadt mitmachen dürfen, niemand ausgeschlossen wird, egal ob er arm oder reich ist, welche Hautfarbe, Religion oder ob jemand ein Handicap hat. Und das hat was mit Haltung zu tun und dazu muss man stehen, dass man das umsetzen will. Aktuell sehe ich vor allem zwei, drei Bereiche, die angepackt werden müssen. Ein wichtiges Thema ist die Frage der Barrierefreiheit. Mhm. Und zwar nicht nur die Barrierefreiheit der Stufen, sondern auch der Barrierefreiheit der anderen Zugänge. Wir leben in einer digitalen Welt. mit einer komplizierten Sprache. Wie gelingt es uns beispielsweise in einer Kommunalverwaltung in einfacher Sprache zu kommunizieren oder auch Bescheide in einfacher Sprache zu erstellen? Klammer auf, die ich manchmal auch lieber gerne lese, weil ich das andere nicht verstehe. Ja? Das heißt, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung, wir haben in Solingen 17.500 anerkannte schwerstbehinderte Menschen. Und da zählen noch nicht dazu diejenigen, die psychische Erkrankungen haben und, und. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich möchte, dass diese Menschen sichtbar sind. Ich möchte, dass die Barrieren für diese Menschen beseitigt werden. Und das gilt in allen Lebensbereichen. Die Teilhabe an der Kita, in der Schule, die Frage von Ausbildung und Arbeit, aber auch das Thema des Wohnens, barrierefreien Wohnens, rollstuhlgerechten Wohnens. Und dies trifft ja nicht nur für Menschen mit Behinderung zu, sondern wir sind in einem demografischen Wandel. Das wird ganz, ganz viele Menschen in unserer Stadt betreffen, die heute über Stufen ihre Wohnung erreichen müssen. Und wenn wir das Thema nicht annehmen, werden wir das Zweites erleben, dass viele Menschen, die diese Teilhabe nicht haben, in der Einsamkeit verschwinden. Und das ist eine Tendenz, die wir in der Gesellschaft an vielen Ebenen schon erkennen. Das gilt nicht nur für ältere Menschen, auch für jüngere Menschen. Und deshalb ist diese Frage von Teilhabe, von Inklusion, von Barrierefreiheit auch ein wichtiger Beitrag, um beispielsweise der Einsamkeit auch bei uns in der Stadt Einhalt zu gebieten.
Kann man denn jetzt auch so das Thema, ja, Pflegebedürftigkeit, Gesundheitspolitik, kann man da denn jetzt, außer quasi ja, die Umwelt besser anzupassen, auch noch gesundheitspolitisch was Präventives beispielsweise auf kommunaler Ebene machen?
Ja, also es ist ja so, dass Gesundheitspolitik und auch kommunale Gesundheitspolitik natürlich ein entscheidender Faktor ist. Wir haben ja kommunale Pflegekonferenzen, wir haben kommunale Gesundheitskonferenzen, genau wie wir das auch auf Landesebene haben. So, und da gilt es, genau diese zentralen Themen anzusprechen. Also, wie wollen wir zukünftig in einer sich alternden Gesellschaft, und die werden wir nicht stoppen können, wie wollen wir in dieser Stadt leben? Dazu gehört seniorengerechter Wohnraum, dazu gehören Dienstleistungsangebote in der Pflege, und zwar nicht nur in der Pflege stationär, in einer Senioreneinrichtung, weil 4/5 aller Menschen, die älter sind, wohnen in ganz normalen Wohnungen. So, und dazu müssen wir die schauen, wie stärken wir diese Quartiere. Eine Idee, die ich zum Beispiel habe, ist, wie kriegen wir es hin, dass es eine Ansprechperson gibt, die proaktiv auf diese Menschen auch zugeht. Es gibt Bundesländer, die nennen das Gemeindeschwester Plus. Das ist ein vielleicht antiquierter Name, aber sagt etwas, worum es geht, nämlich proaktiv darauf einzugehen. Und gleichzeitig schaffen wir mit mehr Gesundheitsversorgung, und das ist ein gutes Ergebnis, spannende Arbeitsplätze. Ja? Und das ist ein großer Wachstumsmarkt, den wir da haben. Und wir müssen diesen Sozial- und Gesundheitsmarkt in Solingen installieren. Was heißt installieren? Der ist da, wir müssen ihn ausbauen, weil es uns sonst nicht gelingen wird, die Versorgungssicherheit in allen Ebenen für Pflege, für andere Betroffene überhaupt sicherzustellen. Das ist eine enorm große handwerklich-politische Herausforderung, aber muss man auch sagen, eine sehr große finanzielle Herausforderung.
Wir nehmen das Ganze jetzt ja am 2. Juli hier auf. Es sollen heute 36 Grad werden. Die hohen Temperaturen im Sommer werden ja in den nächsten Jahren eher noch schlimmer werden. Was planen denn Sie und Ihre Partei, um die Gesundheit der Bevölkerung auch in dem Bereich quasi zu schützen, um Solingen ja hitzesicherer zu machen?
Ja, das Entscheidende ist, dass wir das Grün, das wir Gott sei Dank in der Stadt haben, an vielen Stellen, dass wir diese Grünflächen erhalten, weil die leisten enormen Beitrag, um Hitzewellen irgendwie zu versuchen einzudämmen in der Stadt. Da, wo nur Beton ist und wo Asphalt ist, entwickelt sich noch mehr Hitze. Das heißt, ein Ziel muss sein, alle Flächen, die es ermöglichen, wo wir heute Grün haben, nicht nur zu erhalten, sondern sie auszuweiten, Bäume zu pflanzen. Aber das wird nicht reichen. Es wird darum gehen, die Gebäude hitzesicher zu machen. Und zwar erstmal die Gebäude, in denen Menschen wohnen oder in denen Menschen arbeiten oder leben müssen, die der Hitze ausgesetzt sind. Und das sind Menschen, ältere Menschen, das sind Kinder und Jugendliche in Schulen, das sind Menschen, die in Betrieben arbeiten. Das heißt, wir werden zum Thema Hitzeschutz einen Plan machen müssen, wie wir in der Stadt Solingen gedenken, diesen umzusetzen. Und das Zweite ist, wir müssen alles auch in unserer Stadt dafür tun, damit wir in der Nachhaltigkeit alles vermeiden, um die Umwelt weiter zu zerstören und das Klima zu gefährden. Denn das, was wir gerade erleben, ist nicht vom Himmel gefallen. Ja. Das haben wir alle selbst zu verantworten.
Also es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel Begrünung auszubauen, um eben auch gerade in der Innenstadt zum Beispiel oder auch jetzt hier in der Fußgängerzone in Ohligs quasi was gegen das Aufheizen zu tun. Was ist denn noch mit einer Idee wie beispielsweise Wasserspender mehr zu bauen?
Ich bin ein Verfechter der Wasserspender, weil das ist wichtig und wir haben durchaus Erfolge in anderen Städten auch damit. Also Wasserspender zu geben, Möglichkeiten, sich irgendwie hitzefrei wohin setzen zu können, also in beschatteten Strukturen, beschatteten Räumen. Wir werden sehr genau uns anschauen müssen, wo in den jeweiligen Stadtteilen es diese Hitzeschwerpunkte gibt und wie kann man Menschen jenseits dieser Hitzeschwerpunkte die Möglichkeit zu geben, sich zurückzuziehen, Wasserspender zu bekommen und gegebenenfalls auch sicherzustellen, wo die nächste Anlaufstelle ist, um sich auch Hilfe zu holen. Na, weil wir gerade in einer Stadt, wo wir auch ja viele allein lebende Menschen haben, sicherstellen müssen, dass diese alleinlebenden Menschen diese Möglichkeit erhalten.
Ja. Sie haben jetzt eben quasi ja schon die langfristige Perspektive des Ganzen angesprochen. Was wollen Sie denn für den Klimaschutz in Solingen tun?
Ich glaube, wir müssen das Nachhaltigkeitskonzept, was es gibt, weiter vollziehen. Und das auf allen Ebenen. Und der Agenda-Preis, den die Stadt ja jedes Jahr vergibt mit vielen Beteiligten, zeigt ja, wie viele Akteure es gibt, die sich in diesem Bereich auch engagieren, auf ganz unterschiedlichsten Ebenen. Das muss man weiter forcieren. Wahrscheinlich wird das aber alleine nicht reichen, denn Solingen hat vieles vorzuzeigen. Schauen Sie, 87% unserer Busmobilität läuft schon heute elektrisch. Ne? Wir haben da enormes vorzuzeigen. Wir werden bei der Frage der Wärmeplanung, sprich, wie werden wir zukünftig die Energieversorgung in der Stadt sicherstellen? Und da sind die Stadtwerke ja auch unterwegs und andere. Wie kommen wir sozusagen weg von der jetzigen Energieversorgung zu einer mehr klimagerechten Versorgung, die auch bezahlbar ist, die sich Menschen leisten können, ja, vor allem die weniger Einkommen haben? Also bei der Nachhaltigkeit müssen wir weiter das machen, was wir tun und zusätzlich insbesondere in der Frage der Energieversorgung sicherstellen, dass wir nicht nur alle mitnehmen, sondern es bezahlbar auch lassen. Weil wenn wir es nicht so tun, wird es viele Menschen geben, die dort nicht mitmachen werden. Und das wäre das Schlechteste. Mhm.
Früher ist es ja so gewesen, dass als Tim Kurzbach zuletzt kandidiert hat, meine ich zumindest, dass er auch von den Grünen unterstützt wurde. Also dass quasi die Stimme der Grünen auch an Kurzbach gegangen ist, die ihn gestärkt haben, damit er halt auch eine höhere Chance hat, Oberbürgermeister zu werden. Das ist ja jetzt bei dieser Wahl nicht der Fall. Können Sie vielleicht kurz sagen, warum das so ist?
Naja, die Grünen haben ja keinen eigenen Oberbürgermeisterkandidaten aufgestellt. Ich weiß nicht die genauen Gründe, ob man vielleicht auch keinen gefunden hat, das zu tun. Ich trete ja an unter einem ganz einfachen Motto und das heißt Solingen gemeinsam. Und dieses Solingen gemeinsam schließt auch viele Bürgerinnen und Bürger ein, auch diejenigen, die vielleicht anderen Parteien angehören oder sich vielleicht in anderen politischen Lagern befinden. Mein Angebot lautet, Josef Neumann macht es mit euch für diese Stadt, Solingen gemeinsam und zwar über die Grenzen hinweg, ja. Und da hoffe ich sehr auf die Unterstützung auch derjenigen, die unabhängig in welchem Parteilager oder in welcher Gesellschaftsgruppe sie angehören, auch die Unterstützung dafür bekomme, weil ich bin jetzt nicht der Parteisoldat, der hier antritt, sondern ich bin der hier, der für die Bürgerinnen und Bürger antritt. Und zwar unter diesem Motto Solingen gemeinsam. Und ich bin davon überzeugt, dass in den nächsten Wochen der Wahl noch der eine oder andere sich überlegen wird, wie er eine zusätzliche Unterstützung mir geben kann.
Mhm. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch in aktuellen Zeiten, wie man Demokratie in Solingen stärken kann. Was kann man gegen die Spaltung der Gesellschaft, gegen die hohen Umfragewerte der AfD beispielsweise auch in Solingen tun? Denn auch in Solingen, wenn man jetzt mal auf die Ergebnisse der Bundestagswahl beispielsweise schaut, wurde ja auch viel AfD gewählt. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei der Oberbürgermeisterwahl aussehen wird. Wie sehen Sie das?
Wir müssen die Menschen, die die AfD gewählt haben, ernst nehmen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, naja, die haben die AfD gewählt, weil die alle blöd sind. Das ist natürlich nicht der Fall. Und man kann ja sehr genau in Solingen sehen, wo die Menschen die gewählt haben. So, und da muss man hin. Und ich tue das. Ich gehe genau in diese Quartiere, gehe ich aktuell hin und spreche mit den Menschen über die Probleme, die sie da haben. Und viele dieser Menschen fühlen sich in dieser Stadt nicht wahrgenommen. Sie fühlen sich abgehängt. Und ich finde, es ist wichtig, nicht nur auf sie zuzugehen, sondern da, wo sie auch Probleme formulieren, diese Probleme auch zu lösen. Und wir haben ja vorhin ja ein Thema angesprochen, das Thema Sicherheitsempfinden. Aber es geht auch um das Thema des Gerechtigkeitsempfindens. Viele Menschen haben natürlich eine Erfahrung, insbesondere auch in den Corona-Jahren erlebt, dass sie gesagt haben, naja, aber um uns hat sich keiner gekümmert. Und dann nützt es jetzt nicht zu sagen, wow, die gibt es, mit denen reden wir nicht. Ja, das sind alles Schmuddelkinder. Im Gegenteil. Ernst nehmen, mit ihnen diskutieren, sich die Sorgen anhören. Und mein Erlebnis der letzten Wochen, und ich mache jeden Tag solche Besuche auch, und ich gehe da auch bewusst hin, ist, es gibt am Anfang so eine Art Vorbehalt, oh, das ist ein Politiker. Wenn man mal dann ernst ins Gespräch kommt und die Menschen merken, wow, das ist ein Kümmerer, der nimmt unsere Sorgen ernst, und sie feststellen, ach Gott, das ist ja selber einer, der aus so einer Schicht kommt wie wir vielleicht, der auch mal Handwerker war, der Arbeiter war, der auf dem Bau gearbeitet hat, erlebt man ganz plötzlich einen völlig anderen Zugang. Und diesen Zugang suche ich, weil ich glaube, wir müssen es schaffen, möglichst viele davon zu überzeugen, dass die Demokratie und der demokratische Konsens, den wir haben, für diese Stadtgesellschaft in Solingen, und zwar für alle Menschen, der beste Weg ist. Alles andere bedeutet Ausgrenzung.
Kommen wir zum Abschluss noch zu drei Fragen, die ich so auch an alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten richten werde. Welche Erfahrungen in Ihrem Leben, welche Kompetenzen, welche Charakterzüge besitzen Sie denn jetzt, die Sie ja geeignet machen fürs Amt des Oberbürgermeisters? Und jetzt, ja, was haben Sie, was Daniel Flemm, Jan Höttges und Martin Bender vielleicht nicht hat?
Naja, ich bin gelernter Handwerker. Ich bin gelernter Heilerziehungspfleger. Ich war Arbeitnehmervertreter und ich war Geschäftsführer, das heißt Arbeitgeber eines Unternehmens ja mit mehr als 1000 Beschäftigten. Und ich habe eine politische Lebenserfahrung in der Kommunalpolitik, früher im Kreis Soest, in dem ich gewohnt habe, und politische Erfahrung auch hier. Und diese Lebenserfahrung als Handwerker, als jemand, der Verantwortung getragen hat, als jemand, der politisch Erfahrung gesammelt hat auf unterschiedlichen Ebenen, der über Fraktionsgrenzen durchaus auch aufgrund seines Umgangsstils seine Fachkompetenz Anerkennung genießt, genau das werfe ich hier in die Waagschale und sage, genau dieses biete ich hier an. Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch, ein Mensch, der ermöglichen möchte und nicht verhindern möchte. Und ich bin ein Mensch, das stehe ich zu, der seit Jahrzehnten sich vor allem für eine Gruppe klar positioniert. Das sind Menschen mit Behinderung, weil meine Feststellung ist, eine Gesellschaft, die Menschen mit Behinderung vernachlässigt, vernachlässigt auch alle anderen. So, und genau mit dieser Erfahrung, mit dieser Kompetenz und mit diesem Verantwortungsbewusstsein gehe ich in diesen Wahlkampf.
Wenn Sie nur eine Sache ändern können, was wäre die eine Maßnahme, die Sie sofort in Solingen ändern würden?
Für mich wäre es wichtig, dass es einen offenen Zugang zu allen öffentlichen Dienststellen gibt. Wir haben ja heute ja die Situation, dass wenn man irgendwo hinkommt, wird man erstmal von Sicherheitskräften überall empfangen. Und meine Erfahrung ist auch aus dem Gespräch jetzt vor Ort mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, viele fühlen sich dadurch abgeschreckt, vor allem auch ältere Menschen. Und ich glaube, kommunale Verwaltung ist ein Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle genau im Eingangsbereich zu Verwaltungen diese Sicherheitskontrollen minimieren, dadurch Geld sparen und es vielleicht woanders eingeben und da vor allem Sicherheit für Beschäftigte sicherstellen, die an Schnittstellen sitzen, die durchaus nicht einfach sind, wie in Bereichen vom Jobcenter oder sonst wo. Aber im Grundsatz, für mich wäre es wichtig, einen offenen, niederschwelligen Zugang zu den Dienstleistungen des Rathauses sicherzustellen.
Was ist denn Ihre Vision von Solingen in 10 Jahren?
In 10 Jahren wird man, wenn man über die Stadtmitte spricht, wird man sprechen über die Restaurants, die es da gibt, über die Entwicklung, die es da gegeben hat, vielleicht über die Studentinnen und Studenten, die da hingezogen wird. In 10 Jahren wird es starke weitere Ausbaustrukturen in den Ortsteilen geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass zum Beispiel im Stadtteil Wald, wo wir ein Stadtentwicklungskonzept haben, wir Entwicklungen haben werden, wie wir sie in Ulix haben. Und ich bin davon überzeugt, dass es, wenn es uns gelingt, das, was wir als Solingen ausmachen, nämlich mit der Kultur, mit den Arbeitsplätzen, mit der Industrie und das, was wir anderen zeigen können. Das fängt an bei unseren Obuslinien, geht über die Museen bis hin zu dem, zu der großen Sanierung Schloss Burg, haben wir auch touristisch etwas anzubieten. Und ich prophezeie nicht nur in 10 Jahren, schon eher, spätestens mit der Bundesgartenschau 2031 in Wuppertal. Wenn wir klug sind, werden andere Menschen hier hinkommen und werden sagen, wow, das ist eine tolle Stadt mit tollen Angeboten, die wollen wir uns gerne anschauen. Und das wird auch dafür sorgen, dass wesentlich mehr Menschen auch sagen werden, in dieser Stadt lohnt es sich zu leben.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Neumann, und für das Gespräch und auch nochmal vielen Dank für Ihr demokratisches Engagement.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content, sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.